Ich freue mich, hier zu sein in dieser völlig neuen Situation für mich. Ich habe jetzt eine kleine Sachsentour sozusagen hinter mir, 2 Tage unterwegs in 4 Gemeinden, 6 verschiedene Vorträge und freue mich jetzt einfach auch hier in der Uhlig-Mühle zu sein. Ich bin schon, als ich ankam, bin ich mal hier gewesen, um die Lage zu peilen. So fand ich mich dann heute auch wieder gut zurecht. Vielleicht ein paar kurze Informationen zu mir. Ich bin mit 18 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen und damals in den evangelischen Kirchen in Westdeutschland war die Lage noch recht gut. Ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht, Architektur studiert und habe dann später meine Frau Uschi kennengelernt. Wir sind zusammen auf eine Bibelschule gegangen. Ich war 2 Jahre als Jugendevangelist bei einem großen westdeutschen Missionswerk und 1983 hat Gott uns geführt, im Westerwald das Missionswerk Christus Zentral zu gründen. Und ich bin seit über 45 Jahren als Evangelist im deutschsprachigen Europa unterwegs. Mein erster Einsatz im Osten, in Anführungsstrichen, bitte nicht misszuverstehen, war direkt nach der Wende, der sogenannten Wende. Da waren wir mit einigen amerikanischen Missionaren in Ost-Berlin und haben einfach gefragt in einem Altenheim, ob wir da eine Evangelisation durchführen könnten. Konnten wir damals noch machen und das war meine erste Erfahrung hier. Und ich freue mich dann eben jetzt hier zu sein und ich wünsche mir, dass Gott einfach durch sein Wort zu uns redet. Wir Christen, wir haben ein himmlisches Ziel und wir wollen gemeinsam aufschlagen, einen Text, den wir behandeln möchten aus dem 1. Petrusbrief. Und wenn wir unsere Bibeln dabei haben, und das sollten wir ja normalerweise im Gottesdienst, dann lasst uns diesen Text aufschlagen und ich möchte aus dem 1. Petrusbrief, aus dem 1. Kapitel, ab Vers 3 einige Verse lesen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ich tue das mal eben an die Seite. Aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt für eine kurze Zeit, wenn es denn sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Vollendung eurer Seelen. Wir Christen haben ein himmlisches Ziel und der Apostel Petrus stellt uns dieses Ziel hier vor Augen. Die meisten Christen, obwohl sie Jesus kennen, sind sehr fokussiert auf irdische Ziele und irdische Werte. Gerade in den sogenannten westlichen Bundesländern, wo ich groß geworden bin, haben wir nach dem letzten Krieg eine materielle Fülle erlebt, an die man sich so gewöhnt hat und man war so satt geworden materiell und dadurch litt natürlich auch vielfach das geistliche Leben. Ich bin groß geworden also in einer Kultur, wo man sehr viel Wert legte auf Bildung, auf Ausbildung und Studium. Und auch viele Menschen in der ganzen Welt, und ich denke auch hier, sind darauf fixiert, sich ein irdisches Leben aufzubauen. Junge Leute träumen von der Freundschaft, von der Liebe. Sie träumen davon, sich eine Familie zu gründen. Man träumt, sich ein tolles Auto anzuschaffen. Man träumt von einem Haus. Wir haben das Ziel, Karriere zu machen, Geldanlagen anzulegen Und wenn wir dann noch manchmal Zeit haben, dann setzen wir uns noch ein wenig ein für die Mitarbeit in der Gemeinde. Die meisten Christen, besonders eben auch in der Kultur, aus der ich stamme, sind gefangen in einer materialistischen Denkweise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass je mehr der Materialismus auch Richtung Osten vorstieß, desto mehr wurden auch viele Gläubige, die früher gelernt hatten, in den Herausforderungen zu kämpfen um ihres Glaubens willens, wurden vielleicht auch materiell übersättigt. Und so haben wir vielfach das eigentliche Ziel unserer Lebensberufung aus den Augen verloren. Und wir richten uns ein in dieser Welt, als würden wir hier die Ewigkeit verbringen. Und wir übersehen, dass wir eigentlich nur eine sehr kurze Zeit in dieser Welt verbringen. Wir machen uns wenig Gedanken als Christen bezüglich der Wiederkunft Jesu, bezüglich des Zieles, das wir eigentlich haben, auf das wir eigentlich zuleben sollten. Und die meisten Christen sind sich nicht darüber im Klaren, dass wir eines Tages auch Rechenschaft ablegen müssen vor dem Herrn für unseren Glauben. Wenn wir Jesus angenommen haben und den Weg mit ihm gehen, dann gehen wir also zu auf ein himmlisches Ziel. Unser irdisches Ziel ist begrenzt und wir sollen eines Tages eingehen in das ewige Reich Gottes und wir müssen für unseren Glauben Rechenschaft ablegen. Und mit diesem wichtigen Gedanken wollen wir uns heute Abend ein wenig beschäftigen. Ich möchte uns kurz einige Informationen zu dem Verfasser dieses Petrusbriefes weitergeben. Der Schreiber dieses Briefes ist der alte Apostel Petrus. Er zog 3,5 Jahre mit dem jüdischen Messias durch Israel. Und Petrus gehörte zu den 12 jungen jüdischen Männern ursprünglich, als sie berufen wurden, die Jesus während dieser 3,5 Jahre begleiteten. Sie sahen alles, was er tat. Sie hörten seine Botschaften. Sie beobachteten sein Leben. Und sie wurden schließlich auch die Zeugen seines Leidens und seiner Auferstehung. Und Petrus gehörte zu den 12, die Jesus erwählte aus seinem jüdischen Volk, die Zeitzeugen sein sollten, die alle relevanten Wahrheiten über Jesus überliefern sollten an die gesamte Welt. Und aufgrund dieser Zeitzeugenüberlieferung der 12 Apostel, die wir niedergelegt haben in den Evangelien des Neuen Testamentes, teilweise persönlich diktiert oder geschrieben durch die Apostel oder durch ihre Schüler und durch die Briefe, die sie geschrieben haben oder diktiert haben, haben wir durch diese Männer alle relevanten Informationen über den jüdischen Erlöser Jesus Christus, über sein Leben, sein Reden und sein Erlösungswerk und vor allen Dingen über seine Auferstehung. Als Apostel Israels öffnete besonders Petrus vielen Juden die Pforten zum Himmelreich. Bei der Pfingstpredigt, bei der Gründung der zunächst jüdisch-messianischen Gemeinde, predigte er in Jerusalem und durch ihn und die Verkündigung der anderen Apostel kamen Tausende von Männern alleine zum Glauben innerhalb kurzer Zeit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes aus Juden und Heiden wurde gegründet. Durch Petrus fanden auch die ersten Heiden zum Glauben. Es dauerte eine ganze Zeit, bis die jüdischen Apostel begriffen, dass Gott auch die Heidenvölker in sein Heil einschließen wollte. Und Petrus wurde von Gott geführt durch eine besondere Offenbarung, die Gott ihm gab, eben auch Kontakt zu Heiden aufzunehmen, in das Haus eines jüdischen Militärs, einer römischen Eliteeinheit in Caesarea zu gehen. Und dort saßen auch etliche Menschen zusammen. Petrus verkündigte das Evangelium und so kamen auch erste Heiden zum Glauben an den jüdischen Messias. Petrus war auch ein Mann, der sehr viel leiden musste um des Evangeliums. Manches wird uns schon in der Apostelgeschichte überliefert. Und während seines ganzen Lebens hatte er immer wieder viel einzustecken. Und wie Paulus war auch er jahrelang tätig im Reisedienst. Und verschiedene Bemerkungen in seinen beiden Briefen zeigen, dass er sich unter anderem aufhielt in der Gegend der heutigen Zentraltürkei. Petrus litt also viel um des Evangeliums willen, besonders auch unter seinen jüdischen Volksgenossen. Über sein späteres Leben ist nichts bekannt. Er besuchte wohl noch verschiedentlich messianische Gemeinden in der heutigen Türkei, an die er dann eben auch seine Briefe richtete. Und nach der Überlieferung, die aber historisch nicht belegbar ist, soll er als alter Mann in Rom den Märtyrertod gestorben sein. Aber wie gesagt, dafür gibt es keine historischen und auch keine biblischen Dokumente. Und Petrus schrieb eben zwei Briefe an die Judenchristen in der Diaspora, in der Gegend der heutigen Zentraltürkei. Petrus war inzwischen alt geworden in seinem Dienst und Petrus hatte am Ende seines Lebens ein ganz wichtiges Anliegen. Und dieses Anliegen wollte er jetzt einfach kurz vor seinem Tode noch niederlegen in seinen Briefen. Und mit diesem Anliegen wollen wir uns kurz beschäftigen, indem wir einmal in den zweiten Petrusbrief kurz hineingehen und dort im ersten Kapitel die Verse 14 bis 16 lesen. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, möchte ich uns die Verse 14 bis 16 lesen. Ich weiß, dass ich meine Zeltwohnung bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abscheiden jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Petrus schrieb also mit anderen Worten: Ich weiß, dass ich bald sterben werde. Ich habe während meines Lebens euch alles Wichtige über Christus vermittelt. Ich habe euch auch bestimmte Ereignisse erzählt, die wir mit Jesus erlebt haben. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich bald nicht mehr unter euch sein will, weil der Herr Jesus mir gezeigt hat, er wird mich jetzt bald nach Hause holen. Ich muss meine irdische Zeltwohnung meines Körpers ablegen, damit ich dann bei Christus sein kann. Da möchte ich euch jetzt durch meine Briefe stets an etwas ganz Wichtiges erinnern. Ich gehe jetzt raus aus dieser Welt, ich gehe heim zu meinem Herrn und damit ihr nicht vergesst, was wir euch die Apostel überliefert haben, schreibe ich jetzt diese Briefe. Und was war das besondere Anliegen des alten Petrus kurz vor seinem Tod beim Schreiben seiner Briefe? Und er erinnert die Empfänger des Briefes: Wir haben euch doch von der Herrlichkeit berichtet, die wir gesehen haben. Und er bezieht sich hier auf das Ereignis der Verklärung Jesu, wo er mit Johannes und Jakobus alleine mit Jesus auf einem Berg war. Und als die drei Apostel auf dem Berg waren, erlebten sie, wie es in den Evangelien überliefert wird, dass auf einmal die Gestalt des Jesus von Nazareth, die sie bis dahin als einen Menschen aus Fleisch und Blut sahen, plötzlich begann zu leuchten, wie die Wolke der Schechina, die Wolke der Herrlichkeit in der Stiftshütte oder die Wolke der Herrlichkeit, die Israel durch die Wüste führte und die später den Tempel erleuchtete. Und Petrus hatte immer wieder berichtet: Wir haben Jesus in dieser seiner Herrlichkeit gesehen, so wie er wirklich ist. Und bei dieser Situation damals, als eine lichte Wolke den ganzen Berg einhüllte, wo sie oben auf dem Gipfel waren, auf einmal war diese Herrlichkeitserscheinung weg und sie sahen Jesus wieder in seiner normalen Gestalt in Fleisch und Blut und sie hatten etwas gesehen und das ließ ihn nie wieder los. Und nun war es ein ganz großes Anliegen, die Gläubigen, die noch auf der Erde waren, und darum ist es auch ein Anliegen für uns. Wir haben diese Herrlichkeit gesehen. Ich werde jetzt zu dem Herrn gehen und ich werde in diese seine Herrlichkeit eingehen. Und damit ihr nie vergesst, was wir gesehen haben, habe ich das jetzt aufgeschrieben. Das ist auch euer Ziel. Wir haben also nicht in erster Linie ein irdisches Ziel, sondern wir haben das Ziel, Petrus sah die Herrlichkeit Gottes und er will uns vor Augen stellen, dass diese Herrlichkeit Gottes auch unser Ziel ist. Dafür sind wir berufen, nicht in erster Linie für irdische Schätze und irdische Ziele. Das ist unser Ziel und das dürfen wir niemals aus dem Auge verlieren. Wir Christen haben ein himmlisches Ziel. Und so wollen wir jetzt auch diesen Text durchgehen im Einzelnen, den wir gerade schon gelesen haben. Und ich lese noch einmal im 1. Petrusbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Im 1. Petrusbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung aufgrund der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichem Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Dieser Text zeigt uns, wir wurden wiedergeboren aufgrund unseres Glaubens, aufgrund unserer Hoffnung auf die Auferstehung Jesu Christi. Und die Auferstehung Jesu Christi ist die Voraussetzung dafür, wenn wir in Jesus Christus sind, wird dieses Auferstehungsleben Jesu auch eines Tages uns komplett umfangen. Und wir werden verwandelt werden in einen Leib der Unsterblichkeit und wir werden hinübergehen in die Herrlichkeit, die Petrus damals schon gesehen hat, wo er verdeutlichte, da gehe ich jetzt hin. Und damit ihr dieses Ziel niemals aus den Augen verliert, möchte ich euch das jetzt niederschreiben. Das ist auch euer Ziel. Wir sind berufen zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind berufen zu einem Erbe im ewigen Reich der Himmel. Ein Erbe, das niemals an Wert verliert. Ein Erbe, das niemals der Inflation unterworfen ist. Ein Erbe, das ewig bleibend ist. Und das ist aufgespart für uns. Gott möchte uns unendlich reich machen. Und wir streben oft nach den Reichtümern dieser Welt und verlieren dieses himmlische Ziel vor Augen, aus den Augen. Gott hat ein unermesslich reiches Reich in der jenseitigen Welt, ein Reich der Himmel. Und er hat uns dazu erlöst. Einmal, weil er uns natürlich aus der Macht der Finsternis herausreißen wollte und uns zu sich zum Eigentum machen wollte. Aber er möchte uns auch etwas schenken. Er möchte uns eines Tages nach Hause holen in sein Reich und er möchte uns das Königreich der Himmel vererben. Du bist erbberechtigt im Reich der Himmel. Ich bin erbberechtigt im Reich der Himmel. Gott will uns sein Himmelreich, uns seinen Erlösten, als Erbe austeilen, damit wir es in Ewigkeit genießen und in Ewigkeit unter seiner Autorität darüber herrschen können. Wir sollen also auch in diese gleiche Herrlichkeit eingehen, die Petrus auf dem Berg der Verklärung sah, und er möchte auch uns heute dieses Ziel vor Augen stellen. Das ist unser eigentliches Lebensziel und das sollte unser eigenes Lebensziel sein. Und deshalb sollten wir uns eben nicht in den irdischen, vergänglichen Dingen dieser Welt verlieren. Wir dürfen dankbar das annehmen, was unser Schöpfer uns zuteilt. Wir dürfen dieses irdische Leben genießen. Aber wir sollten niemals aus dem Auge verlieren, das ist nicht unser letztes Ziel. Unser letztes Ziel ist das Reich der Himmel. Diese Aussage des Petrus deckt sich mit einer Aussage des Apostel Paulus. Und wir wollen in den Philipperbrief hineingehen. Und ich möchte aus dem Philipper Kapitel 3 die Verse 20 bis 21 lesen. Philipper Kapitel 3, die Verse 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig sein wird dem Leibe seiner Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich alles untertan machen kann oder sich selbst unterwerfen kann. Wir sind nicht in erster Linie Bürger eines irdischen Sozialsystems oder eines irdischen Staates. Es gab viele Menschen und gibt immer noch viele Menschen, die haben das große Ziel, am fetten Topf der westlichen Welt teilzuhaben, möglichst noch grenzenloses Aufenthaltsrecht zu bekommen, das Bürgerrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist nicht unser höchstes Ziel. Wir sind nur für eine vorübergehende Zeit Bürger eines irdischen Staates. Aber wir sind durch Christus bereits hineinversetzt in die jenseitigen himmlischen Realitäten. Du bist Staatsbürger des Himmelreiches. Du bist Staatsbürger des Himmelreiches mit allen Verpflichtungen natürlich, aber auch mit allen wunderbaren Rechten, die Gott uns zubilligt. Und der Apostel Paulus sagt eben auch, jetzt warten wir einfach darauf, dass Christus uns kommt, wenn er uns nach Hause holt. Und er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, dass er gleichgestaltet wird dem Leibe seiner Auferstehung, seinem Auferstehungsleib. Und die Bibel spricht davon, wir haben uns in Annaberg gestern damit beschäftigt, Gott wird alle verstorbenen Gläubigen auferwecken in Unverweslichkeit. Er wird die noch lebende letzte Generation der gläubigen Christen umgestalten in einem Nu, in einem Augenblick. Und das kann Gott tun aufgrund seiner unendlichen Macht. Er spricht zu einem verwesten Körper, dessen Mineralien längst vom Wasser verschlungen sind und verspült sind: Steh auf und komme zu neuem Leben. Das kann der allmächtige Gott machen. Und so sagt Paulus, wird Jesus eben kommen und er wird unsere Leiber der Niedrigkeit umgestalten. Und durch sein Wort werden wir dem Auferstandenen auch äußerlich gleich, nachdem wir bereits jetzt innerlich göttliches, unauflösliches Leben in Christus besitzen, der in unserem Herzen wohnt. Und dann werden wir hinüberschreiten in diese jenseitige Realität, die Petrus auf dem Berg der Verklärung bereits ansatzweise sah. Und auch Paulus spricht davon, dass wir Staatsbürger eines jenseitigen Reiches sind, in das wir eingehen werden, wenn Christus uns eines Tages nach Hause holt. Und so kommen wir zurück zu den Petrusbriefen. Ich möchte uns aber vorher noch mit hineinnehmen in einen Text aus der Offenbarung, damit wir überhaupt mal eine Vorstellung davon haben, wie es im Himmel eigentlich ist. Es wird also nicht so sein, wie manche Leute sich das vielleicht vorstellen, dass wir irgendwie so als Geistwesen durch den Himmel schwirren, ein Hemdchen gerade mal bis zum Knie und dann goldene Flügelchen und dann immer rufen müssen, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Gott. Das Leben im Reich der Himmel ist ein wunderbares Leben. Und besonders die letzten Kapitel der Offenbarung zeigen uns, wie es im Himmel im Prinzip zugehen wird. Und da möchte ich uns aus der Offenbarung, aus dem 21. Kapitel, einige markante Aussagen herausgreifen. Offenbarung Kapitel 21, ich lese zunächst die Verse 1 bis 4. Und dann den Vers 7. Und lasst uns das jetzt mal ganz gut und sorgfältig mitlesen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel, beziehungsweise ich ergänze mal das erste Universum, und die erste Erde waren vergangen, und auch das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, die Zeltwohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste, also die frühere Schöpfung, ist vergangen. Und dann heißt es in Vers 7, wer überwindet und wir haben in Christus überwunden, der wird das alles erben. Das Erbe, von dem auch Petrus sprach. Und jetzt gehen wir diese Verse auch mal genau durch. Die Bibel spricht also davon, dass die jetzige Schöpfung, das jetzige Universum und die jetzige Erde, auf der wir jetzt in einem irdischen Körper aus Fleisch und Blut leben, dass diese Schöpfung aufgelöst wird. Und dass Gott ein neues Universum schaffen wird für seine Erlösten aus allen Zeiten der Heilsgeschichte. Und die Mitte dieser neuen Erde, die Gott schaffen wird, die ganz plastisch anfassbar eine wunderbare, unvergängliche Schöpfung sein wird, wo wir mit unserem Auferstehungsleib real leben werden, diese neue Erde hat ein geistliches Mittel, einen geistlichen Mittelpunkt. Es wird auf dieser neuen Erde ein neues Jerusalem geben. Die Braut des Lammes ist nicht eine Personengruppe, sondern ein Ort. Und die Herrlichkeit der Gottheit wird sich in dieser neuen Schöpfung mit der Braut vereinigen, indem die Wolke der Herrlichkeit Wohnung nimmt in dem neuen himmlischen Jerusalem. Dann spricht die Bibel von Völkerschaften und von Menschen, die in dieser Schöpfung leben. Wir erlöste Menschen aus dieser Welt bleiben immer die Geschöpfe der Gottheit. Wir haben mit Christus nicht ein erotisches Verhältnis. Die Braut des Lammes ist ein Ort und nicht eine Personengruppe. Und auf dieser neuen Erde leben Völkerschaften und Menschen, vollendete und heilig gemachte Menschen. Und Gott wohnt mitten unter der neuen Menschheit, die er gebildet hat aus allen Erlösten, aus allen Zeiten der Heilsgeschichte. Dieses himmlische Königreich gleicht eigentlich dem irdischen Königreich, dem Millennium Israels. Wenn wir uns im Alten Testament und in der Prophetie ein wenig auskennen, das Königreich Israels ist folgendermaßen aufgebaut. Gott hat ein Land der Verheißung. Er siedelte gemäß seinem Willen, gemäß Los, den einzelnen Stämmen und Familien bestimmte Erbteile zu. Und die Mitte des irdischen Königreiches Israel war die irdische Stadt Jerusalem. Mit dem Tempel und dem Allerheiligsten. Und die Wolke der Herrlichkeit der Schechina verband sich mit Jerusalem und wohnte bei Jerusalem, dem Ort des Allerheiligsten. Und drumherum angesiedelt waren die Stämme Israels und sie sollten das Land der Verheißung genießen. Sie kamen regelmäßig zusammen zu Festversammlungen in Jerusalem. Und so ist das irdische Königreich Gottes ein wunderbares Vorbild für dieses ewige Königreich der Himmel. Und das ist das Erbe, von dem Petrus sprach. Und so sagt Petrus, es wird in dieser Schöpfung kein Leid mehr geben, kein Tod, keine Vergänglichkeit. Wie auch Petrus sagte, es wird ein Erbe sein, das unauflöslich wunderbar und schön ist. Und so sind wir berufen, dieses Königreich der Himmel zu erben. Wir sollen ein Stück der neuen Schöpfung des Reiches der Himmel, einer unvergänglichen Schöpfung, ererben, in Besitz nehmen und es beherrschen in Ewigkeit. Und Gott wird unter uns wohnen, bei seinem Ort, den er erwählt hat, um sich mit diesem Ort zu verbinden, mit dem neuen Jerusalem. Und dann wird beschrieben in den folgenden restlichen Texten der Offenbarung, wie wir wallfahren nach Jerusalem, wie wir leben in diesem ewigen Reich der Himmel. Das ist unser eigentliches Ziel. Das ist also eine gewisse Kurzbeschreibung dieses ewigen Königreiches der Himmel, das wir erben sollen. Wir Christen, wir haben ein himmlisches Ziel. Und die Bibel möchte uns dieses wunderbare Ziel vor Augen stellen. Und dann verlieren alle irdischen Ziele und alle irdischen Werte, die uns oft so wichtig sind, die uns von Christus ablenken wollen, verlieren ihren Stellenwert. Sie sind bedeutungslos angesichts der Ewigkeit, die wir ererben sollen. Und darum sollte unser höchstes Streben dahin gehen, dass wir hinleben auf dieses Ziel, wie Petrus sagte, ich gehe jetzt, ich lege meinen Leib ab, ich habe die Herrlichkeit gesehen, damit ihr nie vergesst, was auf uns wartet, was wir schon gesehen haben, habe ich das niedergeschrieben. Und deshalb ist es niedergeschrieben auch heute für uns. Ihr seid berufen, wir, die wir Jesus haben, sind berufen zu einem unvergänglichen und unbeflecktem Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ich möchte ein Stück weitergehen in diesem Text, und zwar Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, aufgrund des Glaubens zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Kommen wir alle da an, die wir mit Jesus angefangen haben? Ja, eindeutig. Es wird keiner verloren gehen und keiner wird das Ziel verfehlen. Denn wir werden bewahrt durch die Kraft Gottes und nicht aufgrund unserer Eigenleistung als Christen. Wir machen alle Fehler. Wir sündigen, solange wir in dieser Welt sind, immer wieder. Aber eines dürfen wir wissen. Hier steht geschrieben, wir werden in der Kraft Gottes bewahrt, damit wir das Ziel auf jeden Fall erreichen. Das gibt uns nicht die Freiheit, dass wir machen können, was wir wollen. Aber wir haben die wunderbare Garantie, dass das Heil, das wir in Christus haben, unauflöslich ist. Unauflöslich. Und deshalb schreibt auch der Apostel Johannes, ich ergänze das 1. Johannes 4,13, lernt den Vers auswendig. Daran wissen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, weil er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Der Heilige Geist, den wir also haben, ist die göttliche Garantie, dass niemals Jesus sich von mir wieder lösen wird und auch ich nicht in der Lage bin, mich aus Jesus zu lösen. Weil wir durch den Heiligen Geist verschmolzen sind mit der Gottheit, mit dem unauflöslichen göttlichen Leben. Und so schreibt eben Petrus, er stellt uns dieses Ziel vor Augen und er sagt, wir werden durch die Kraft Gottes bewahrt aufgrund unseres Glaubens hin zu dem Heil, das Gott für uns vorbereitet hat, das ich versuchte uns gerade zu schildern. Wir haben unauflösliches göttliches Leben. Und dann gehen wir weiter. Petrus zeigt also, der Allmächtige bringt uns ans Ziel. Seine göttliche Kraft befreite uns aus der Macht der Sünde, des Todes, der Verlorenheit. Er bewirkte die Wiedergeburt und er bewahrt und erhält uns auf dem Weg durch diese Zeit. Und das ist die Garantie der Unverlierbarkeit des Heils. Wo steht die Lehre über die Gemeinde? Ich spreche das immer wieder an. Wenn es um die Frage des Heilsverlustes oder des möglichen Heilsverlustes geht, können wir nicht bei Mose nachschauen. Nicht mal in den Evangelien. Denn Paulus sagte im Epheserbrief, mir ist es gegeben, das Geheimnis der Lehre über die Gemeinde aus Juden und Heiden zu verkündigen, wie es unter vorherigen Geschlechtern noch nicht geoffenbart worden ist. Entweder lügt Paulus oder in der Konsequenz bedeutet dies, dass erst durch den Apostel Paulus die korrekte Dogmatik über alle Fragen des Christen- und Gemeindelebens geoffenbart wurde und dass darum Mose und auch die Propheten und selbst Jesus noch nicht über die Gemeinde aus Juden und Heiden sprachen. Wenn wir also eine ganz klare Antwort auf die Frage haben wollen, kann ein Christ wieder verloren gehen oder nicht? Wo schauen wir nach? In die Briefe der Apostel, besonders in die Briefe des Paulus. Und dort wird gesprochen von der Unauflöslichkeit des göttlichen Lebens, das wir empfangen haben. Und Petrus zeigt uns eben auch, Gott wird uns bewahren und hindurchbringen mit der Garantie seiner göttlichen Allmacht. Das bedeutet nun nicht, wie wir gleich noch kurz behandeln werden, dass wir die Freiheit haben, jetzt uns in Sicherheit zu wiegen und machen zu können, was wir wollen, sündigen, wie wir eben wollen. Deshalb erwähnte ich anfangs die Rechenschaftspflicht, die wir natürlich auch haben. Und wir gehen jetzt etwas weiter, gehen diese Verse noch durch bis zum Ende. Wir lesen die Verse 6 bis 7. Dann, wenn wir also das Ziel erreichen, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das im Glutofen geläutert und ausgeschmolzen wird, erkläre ich uns jetzt mal den Schmelzvorgang der Goldgewinnung, Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus sagt also, er stellt uns das Ziel vor Augen. Er garantiert uns, Gott garantiert, dass wir dieses Ziel erreichen. Und Petrus zeigt uns jetzt auf dem Weg zu diesem Ziel hin, haben wir manche Kämpfe und Schwierigkeiten. Jeder von uns hat seine persönlichen Herausforderungen. Wir als Gemeinden haben unsere speziellen Kämpfe und Gott lässt uns bewusst nun auf dem Weg hin zu unserem göttlichen Ziel manchmal bewusst in Schwierigkeiten kommen, weil er uns testen will hinsichtlich unseres Gehorsams und unseres Vertrauens. Und so schreibt Petrus, und das ist seine eigene Lebenserfahrung, er sah die Herrlichkeit, er wusste, worauf er zuging, aber er musste manches auch um Christi willen einstecken und leiden. Und Petrus sagte, für diese kurze Zeit, die ihr jetzt noch in dieser Welt seid, habt ihr mancherlei Kämpfe. Und Gott lässt diese Kämpfe manchmal bewusst zu, um zu testen, wie sich euer Glaube und euer Vertrauen bewährt. Aber wenn wir uns bewähren in unseren irdischen Glaubenskämpfen, dann werden wir am Ende eingehen auf jeden Fall, aber am Ende werden wir Ehre erlangen. Ehrenvolle Belohnung bei Gott vor dem Preisrichterstuhl Christi. Wir sollen also ein Erbe erlangen. Das Heil haben wir absolut sicher. Unser Erbe hängt ab von unserem erwiesenen Glaubensgehorsam in unseren persönlichen Kämpfen, wo wir gleich auch noch einen parallelen Text von Paulus kurz betrachten wollen. Unser Glaubensweg in dieser Welt hin zu dem Ziel der Verherrlichung, des Empfangs unseres Erbes, unseres eigenen, eigentlichen geistlichen Zieles, ist eine Zeit der Prüfung. hinsichtlich der Zuerkennung unseres Erbes, wie wir gleich bei Paulus sehen werden. Du hast deine Kämpfe, du hast deine Schwierigkeiten. Knick nicht ein. Kämpfe deinen Kampf und gehe voraus, voran im Glauben, in dem Wissen, dass Jesus dich nie über dein Vermögen versuchen lässt. Lerne es, all die Schwierigkeiten und Kämpfe, die du hast, als eine Zeit der bewussten Prüfung zu verstehen, wo dein Herr dich testet. Denn welcher Vater, der eine Firma zu vererben hat, wird seine Firma einem Sohn vererben, der sich nicht bewährt hat. Er kriegt seine Pflichtanteile. Aber die Firma geht in andere Hände, die sich als treuer erwiesen haben. Das ist ein gutes Bild. So hat Gott also ein wunderbares Himmelreich zu vererben. Wir werden auf jeden Fall dort ankommen. Aber auf dem Weg dorthin müssen wir durch Kämpfe und durch Schwierigkeiten. Und das macht der Herr ganz bewusst. Und die Feuerproben unseres irdischen Glaubenslebens, das ist ein Test Gottes, der uns beobachtet wie ein Schiedsrichter, ein Paar auf dem Eis beobachtet, in der Pflicht, in der Kür, wie sie ihre Leistungen bringen. Das ist ein Bild, das auch Paulus gebraucht, wenn er von dem Preisrichterstuhl, von dem Schiedsrichterstuhl des Christus redet. Jetzt haben wir also noch Kampf und Versuchungen, Widerstände, Anfechtungen und Angriffe, aber stets werden wir dadurch bewertet, dabei bewertet durch unseren unsichtbar gegenwärtigen Herrn. Und wer sich in seinem Glaubenskampf auf dem Weg hin zu dem Ziel bewährt, wer Treue und Gehorsam erweist, der wird durch Christus einst Lob, Ehre, reichen Lohn und strahlende Herrlichkeit als Lohn bekommen. Wer mit Jesus angefangen hat, das ist die Umkehrung, und sich nicht bewährt und immer wieder eigenwillige und falsche Wege geht, obwohl er vielleicht genau weiß vom Wort Gottes, was zu tun und zu lassen ist, wer keine Treue erweist, der wird nicht sein Heil verlieren, aber er wird Verlust haben an dem ihm eigentlich zugedachten Erbe. Das ist der Hauptgedanke des Hebräerbriefes. Und die meisten Christen sind sich dieser Tatsachen nicht bewusst. Aber das ist ganz klar neutestamentliche Dogmatik. Ich möchte langsam zum Ende kommen und will mit uns aufschlagen aus dem 2. Korintherbrief. Dort möchte ich aus dem 5. Kapitel einige Verse herausgreifen, die genau das bestätigen, was gerade gesagt wurde. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, möchte ich die Verse 1 bis 3 zunächst einmal lesen. Da schrieb der Apostel Paulus: Wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau oder eine Behausung, übersetzen manche Bibeln, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern das ewig ist. Denn in diesem Zelt, also in unserem jetzigen Körper, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, insofern wir bekleidet und nicht nackt oder unbekleidet erfunden werden. Paulus schreibt also hier Folgendes: Wir werden unsere irdische Zeltwohnung eines Tages ablegen, genau wie Petrus das sagte. Dann wartet auf uns eine neue Einkleidung in einer neuen Zeltwohnung, in einer neuen Behausung eines neuen Auferstehungsleibes. Und jetzt seufzen wir. Wir wünschen uns, sagt Paulus, ich würde lieber als lebender Christ entrückt werden, als vorher noch den Umweg durch den Friedhof machen zu müssen. Wir seufzen danach, dass wir das erreichen, dass wir überkleidet, nicht erst entkleidet werden und ins Grab gelegt werden, sondern dass wir überkleidet werden, hoffentlich so, dass wir uns nicht schämen müssen eines Tages. Und das deutet schon darauf hin, dass wir bewertet werden. Dass es Christen gibt, die ihren Weg mit Jesus nicht konsequent gingen, immer wieder eigenwillige Wege, immer wieder Sünde, die werden sich eines Tages vor dem Herrn doch in manchem schämen müssen. Sie werden ihr Erbe bekommen, aber vielleicht nicht diesen Reichtum, den Gott ursprünglich für sie vorgesehen hätte, wenn sie ihren Weg treu mit Gott gegangen wären. Paulus spricht also davon, dass es Gläubige geben wird, die werden sich schämen müssen, weil sie nicht mit wirklicher Herrlichkeit eingekleidet wurden, wie es ursprünglich gedacht war. Die dann schämend stehen vor dem Herrn, wenn er sie fragt, wie hast du denn dein Leben gelebt? Ich habe dich beobachtet, dein ganzes Leben lang. Herr, ich schäme mich. Ich habe vieles falsch gemacht. Vergeben ist dir. Aber ich wollte dich eigentlich reicher belohnen und beschenken. Dieser Gedanke liegt hier drin. Und wir lesen auch noch die Verse 9 bis 10. Wir suchen unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, seien wir daheim oder seien wir noch unterwegs. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er vermittelt seines Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also das steht da so. Wir müssen eines Tages vor dem Preisrichterstuhl des Christus erscheinen. Wir kommen nicht in das Gericht am großen weißen Thron, wo die Sünder abgeurteilt werden und in die ewige Verlorenheit gestoßen werden. Das hat Christus für uns bereits getragen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir rechenschaftspflichtig sind. Und so wie ich gerade das Bild aus der Sportswelt benutzte, spricht auch Paulus davon. Wir setzen unsere ganze Ehre, Paulus sagt, ich setze meinen ganzen Ehrgeiz darin, dass ich so lebe, dass ich meinem Herrn immer gefalle. Denn ich weiß, er beobachtet mich in meiner Glaubenskür, in meinem Glaubensweg in dieser Welt, wie ein kritischer Schiedsrichter. Und deshalb ist das so wichtig. Das Heil ist ein reines Geschenk, unauflöslich. Aber das Erbe müssen wir uns verdienen. Das sind ganz wichtige Unterschiede in den Briefen des Neuen Testamentes und das sind einige der Hauptgedanken des Hebräerbriefes. Und darum kannst du nicht machen, was du willst. Du hast ein wunderbares Ziel. Verliere dich nicht in irdischen Zielen. Du hast ein wunderbares Ziel und Gott garantiert dir, dass du es auch erreichen wirst. Und Petrus und Paulus machen deutlich, wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen. Und es geht darum, jetzt sich zu bewähren im irdischen Glaubenskampf. Ich möchte geehrt werden eines Tages vor dem Herrn. Ich möchte ein gutes Erbe haben. Ich möchte eine gute Krone haben. Und ich möchte persönlich nicht eines Tages vor dem Herrn stehen, dass ich mich schämen muss für manches, was mir im Christenleben unterlief, was nicht hätte passieren sollen. Und deshalb sollten wir uns das auch vor Augen halten. Lebe so in höchster Verantwortung vor deinem Herrn. Lebe in dem Bewusstsein, dass du Rechenschaft ablegen musst für alles Denken, für jedes Wort, für all deine Taten als gläubiger Christ. Setze deine Ehre darin, so zu leben, 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, damit Christus sagen kann, ich freue mich, du gehst einen geraden Weg, ich werde dir einen reichen Lohn eines Tages geben. Wenn also unsere Zeltwohnung, unser Leib abgelegt ist und es zur Neueinkleidung unserer Seele durch Gott kommt, bei der Umwandlung der Lebenden, bei der Entrückung, was leichter wäre, als zuvor den Leib abzulegen beim Sterben. Der Heilige Geist sagt auch Paulus hier in diesem Text, ist die Garantie, das Unterpfand, dass das tatsächlich so geschehen wird. Wir werden verwandelt werden. Wir werden eingehen. Aber Paulus hatte auch hier eine ernste Ermahnung. Wir werden bewertet in unserem irdischen Wandel vor dem Schiedsgericht Christi. Ich sagte, ein Gegensatz zu dem großen weißen Thron, wo es nicht um die Frage geht, Gericht, Verlorenheit, Schuld, sondern um die Bewertung unseres irdischen Glaubenslebens. Und auch Paulus macht hier ganz klar deutlich, bei der Neueinkleidung gibt es zwei Möglichkeiten, unehrenhaft oder ehrenhaft. Das kennen wir auch aus dem Militärwesen. Ein Soldat, der Feigheit gezeigt hat, der sich nicht bewährt hat in den zugewiesenen Aufgaben, wird, wenn er nicht erschossen wird, in vielen Ländern ist das so, Fahnenflucht, wird unehrenhaft entlassen. Aber wer sich bewährt im Kampf, der wird geehrt mit Orden, mit Beförderung und mit Stellung. Das ist ein Prinzip, das wir auch in dieser Welt finden. Wenn du also dieses Ziel vor Augen hast, lass es nie aus den Augen, dann denke daran, es geht auch um deine künftige persönliche Ehre. Es geht um dein persönliches Erbteil. Darum ist es unbedingt wichtig, einen gottwohlgefälligen Wandel auf dieser Erde zu führen, bis wir das Ziel erreichen. Und ich möchte schließen mit diesen letzten Worten aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, aber über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Vollendung eurer Seelen. Petrus sagt also zu den Verfassern, wir haben die Herrlichkeit schon gesehen auf dem Berg der Verklärung. Ihr habt das noch nicht gesehen und trotzdem liebt ihr den Herrn. Wir haben ihn gesehen und ihr seht ihn jetzt auch noch nicht, ihr vielen Gläubigen in der Welt. Und trotzdem liebt ihr Jesus. Ich wünsche mir, dass wir Jesus lieben. Und wenn wir dann eines Tages eingehen und ihn auch in seiner Herrlichkeit sehen, dann werden wir uns jubelnd freuen. Und wenn wir uns bewährt haben und eine ehrenvolle Stellung einnehmen dürfen und Gott uns ein reiches Erbe austeilen wird in seinem ewigen Königreich der Himmel, dann sind alle Kämpfe vergessen. Dann sehen wir, dass die Mühen im Glaubenskampf sich gelohnt haben. Wir wurden reich beschenkt. Und dieses Ziel sollten wir im Auge haben. Wir, die Gemeinde, wir wandeln noch im hoffenden Glauben. Wir sind aufgrund unseres Glaubens an das Evangelium bereits gerechtfertigt. Aber noch leben wir nicht im Schauen. Wir haben noch unsere Glaubenskämpfe und Schwierigkeiten, verlieren wir nie das Ziel aus den Augen. Eine unvorstellbare, nie endende Freude wartet auf uns, wenn wir einst am Ende aller unserer Kämpfe das Ziel unserer Berufung erreichen. Wenn wir Christus persönlich in seiner Herrlichkeit sehen und wenn wir dann von ihm Ehre und ein reiches Erbe empfangen, wir werden uns freuen mit unermesslicher Freude. Das ist unser Ziel. Wir Christen haben ein himmlisches Ziel. Lasst uns diese Texte lesen, verarbeiten, jedes Wort durchdenken. Dann werden wir sehen, dass das genau so geschrieben steht. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch etwas sagen. Kennst du Jesus? Was ist dein Lebensziel? Alle irdischen Dinge sind vergänglich. Und vor allen Dingen hast du ein Problem. Wo verbringst du die Ewigkeit? Wie löst du das Problem deiner Schuld? Du bist verloren ohne Jesus. Und dieses wunderbare Ziel wirst du verpassen und verlieren. wenn du dein Leben nicht Jesus öffnest. Und wenn jemand unter uns sein sollte, der Christus noch nicht als persönlichen Erlöser angenommen hat, geh im Gebet zu Jesus, bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Danke ihm, dass er für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Er ist auferstanden, er lebt. Du kannst heute mit ihm reden und du kannst ihn einladen, in dein Leben zu kommen, deine Schuld auszulöschen, Wohnung zu nehmen in dir. Und wenn du das tust, hast du auch dieses Ziel vor Augen. Dann bekommt dein Leben einen wirklichen Sinn, weit über die irdische Zeit hinaus. Und das ist viel, viel wertvoller und viel wichtiger als all die irdischen Ziele, nach denen wir jagen, und spätestens am Ende des Lebens zerrinnt uns alles zwischen den Händen und wir haben nichts mehr. Und dieses wunderbare Heil, von dem wir jetzt heute geredet haben, möchte Jesus dir schenken. Es lohnt sich, Ja zu sagen zu Christus, persönliche Vergebung der persönlichen Schuld zu erhalten, ewiges Leben zu bekommen und die Garantie dessen, was wir gerade behandelt haben. Das ewige Leben im ewigen Reich der Himmel. Und das möchte ich gerade denen sagen, die vielleicht Jesus noch nicht angenommen haben. Tu es. Jetzt haben wir diesen Text behandelt. Es waren vielleicht auch mal provokante Gedanken dabei. Über die können wir gerne reden. Aber lest den Text. Wir haben nur das ausgelegt, was da geschrieben ist. Und ich denke, wir sollten jetzt zum Schluss miteinander beten. Und dann überfliegen wir. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du eine wunderbare Erlösung für uns bereitet hast. Du kamst in unsere Welt, du sahst unsere Verlorenheit, du hast die Möglichkeit des Heils geschaffen. Wir danken dir, die wir dich kennen, dass wir das erkennen durften und dich als Erlöser annehmen durften. Und wir danken dir, Herr, dass du uns erlöst hast zu einem unvorstellbar wunderbaren Ziel. Wir dürfen dein ewiges Reich der Himmel erben. Danke, Herr. Lass uns dieses Ziel niemals aus den Augen verlieren. Wir freuen uns, Herr, dass du kommst, um uns nach Hause zu holen. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir für die Gemeinschaft, für deine Gegenwart. Wir danken dir für diesen Sonntag. Wir wollen dir die kommende Woche anbefehlen, dass du uns führst und leitest. Und Herr, hilf uns, wirklich im Bewusstsein der persönlichen Verantwortung vor dir, verantwortungsvoll unseren Weg mit dir im Alltag zu gehen, auch nächste Woche und den ganzen Rest unseres Lebens.